So, meine lieben Freunde, da bin ich wieder mit einer neuen Folge meines Podcast Away. Und heute geht es um die Geschichte der Menschheit. Und zwar um die Boxsaga. Vor wenigen Tagen hatte ich ja damit begonnen, aus dem Buch Einführung in die Boxsaga vorzulesen. Und nachdem ich das erste Video dazu veröffentlicht hatte, mit den ersten wenigen Kapiteln, erhielt ich eine E-Mail von einem gewissen Ananto, der mit bürgerlichem Namen Ingo Damm heißt, der mich in diesem Zusammenhang insbesondere auf die große Wichtigkeit der richtigen Aussprache der Buchstaben aufmerksam machte. Wir haben dann miteinander telefoniert und es stellte sich heraus, dass dieser Ananto über 20 Jahre ein enger Freund und gewissermaßen Schüler von Ior Bock persönlich war. Und nachdem unser erstes Gespräch, unser erstes Telefonat einfach nur faszinierend war, dachte ich, das könnte sicherlich noch mehr Menschen interessieren. Und daher haben wir dann überlegt, eben zu diesem Thema wenigstens ein Podcast-Gespräch zu machen. Und genau dieses erste Gespräch konnten wir heute äußerst spontan und auch reichlich unvorbereitet halten. Und so ist also mein heutiger Gesprächsgast eben dieser Ananto. Und ja, los geht's. Hallo Ananto, grüß dich. Schön, dich zu
Ja,
sehen.
hallo Andreas.
Freut mich, dass das so spontan klappt mit dem Gespräch. Du, bei dir ist es schon dunkel.
Herzliche Grüße aus Thailand.
Ja, ich sehe es, bei dir ist es schon finster. Was
Ja,
hast du? 6,5 Stunden bist du vorneweg, glaube ich, gell?
sechs Stunden. Ja.
Ja. Wir haben uns ja nur relativ zufällig, sage ich mal, kennengelernt. Wenn man überhaupt an Zufälle glaubt. Ich habe ja, nur weil ich begonnen habe, die Boxsaga vorzulesen, hast du dich an mich gewandt und mich darauf aufmerksam gemacht, wie wichtig die Töne sind in der
Ja.
Boxsaga? Hat man ja telefoniert und dann stellt sich raus, dass du selber ein langjähriger Schüler von Ior Bock warst. Und jetzt interessiert
Genau.
mich natürlich, wie kam es denn dazu? Weil auf meinem Kanal interessieren sich, also dreht sich eh um Geschichten. Und jetzt die Frage, was ist deine Geschichte dahinter? Wie kommt es, dass du Schüler von Ior Bock warst?
Okay, ich muss das jetzt mal ein bisschen abkürzen, weil die lange Version ist auf meinem Kanal zu hören. Mir wurde 1989, im August 89, ein Mann vorgestellt namens Jim Chesner, der kam aus USA und der hatte eine Geschichte zu erzählen. Und ich habe mir das zweimal angehört, was er erzählen wollte. Und beim zweiten Mal ist bei mir buchstäblich der Blitz eingeschlagen in meinem Kopf und nicht nur einmal, sondern viele Male. Und ich war so begeistert und so tief berührt von dem, was er mir erzählte, dass ich sofort den Wunsch verspürt habe, nach Finnland zu fahren und den Ior Bock kennenzulernen. Ich gehe immer gleich gerne zur Quelle. Wenn er so eine verrückte Story erzählt, dann will ich wissen, wer das ist.
Ja.
Und ich habe ihn dann getroffen in seinem Town-Apartment, wo es halt aussah wie im 18. Jahrhundert, als wäre die Zeit stehen geblieben im 18. Jahrhundert. Mit altem Mobiliar und so weiter. Und dann, da saß eine Runde von Freunden um ihn herum und wir waren uns von auf Anhieb sympathisch und haben viel gelacht miteinander. Und daraufhin habe ich circa 1, 2 Wochen in Finnland gelebt, in Akampesa. Das ist das Haus seiner Eltern, wo dann einige Leute lebten zu der Zeit und vor allem auch Michel Merle, der damals eigentlich der wichtigste Storyteller dieser Geschichte war. Und ab und zu kam Ior Bock vorbei und saßen wir abends vor dem Kamin und haben viel erzählt und geredet und er hat seine Geschichten erzählt. Und ich habe den Mann sofort vom ersten Augenblick her sehr gemocht. Und ich war danach sehr oft in Finnland gewesen und auch in Goa. Das war sein Winterdomizil. Der war immer ein halbes Jahr in Goa, ein halbes Jahr in Helsinki. Und ich habe ihm immer mehr zugehört, obwohl seine Geschichte, die war wirklich, also wenn man, die war heftig. Ne?
Ja, die ist
Auch
ja
sagen,
richtig bizarr, ist die ja, wenn
ja,
man.
das ist am Anfang eine sehr bizarre Story. Und man muss sich wirklich in diese Mythologie reinlesen, reinhören. Es geht ums Hören. Dann fängt das langsam an, in einem selbst zu schwingen und dann sieht man irgendwann die Zusammenhänge in dem ganzen Ding drin. Nun, ich habe mich also da reingestürzt und habe dann gedacht, ich hätte da irgendwas von verstanden und habe dann in Berlin einen riesen Alarm gemacht und habe den Leuten versucht zu erzählen, was mir gerade passiert und über Boxsage und so. Und die sind teilweise schreiend weggerannt und wollten davon nichts wissen. Und habe dann irgendwann gemerkt, dass es einfach, ich sag mal,
Zunächst.
die Information für viele Leute einfach zu heftig war. Ja, die kamen damit nicht klar. Und dann gab es auch eine Zeit, wo ich mich selbst persönlich dann aus dieser, so 3, 4 Jahre später, 5 Jahre später, habe ich mich selbst persönlich aus der Geschichte zurückgezogen, weil ich selbst auch nicht mehr damit klarkam. Und habe dann Ivo ein paar Jahre nicht gesehen und habe ihn wieder getroffen, 1999 in Goa. Und er begrüßte mich mit dem Satz: Hey Ananto, wo warst du so lange gewesen? Du bist doch Teil unserer Gruppe. Und da sagte ich: Wie bitte? Ja, sagte er, du bist Teil dieser Gruppe. Hat mich sehr erstaunt. Und ich bin dann da, bin sitzen geblieben, habe wieder seinen Geschichten zugehört. Und dann habe ich erst gemerkt: In diesen 5 Jahren kam ein riesiger Teil der Saga dazu, den ich noch nicht kannte. Und weil ich ihn nicht kannte, bin ich ein paar Jahre vorher aus dem Ding ausgestiegen. Das war ganz wichtig. Und plötzlich machte diese ganze Saga wieder Sinn auf einer tieferen Ebene. Und dann war der Moment so für mich ein Moment so im Jahr 2000 etwa. Da saß ich in Goa und ihr erzählte, es ist immer tiefer in die Story reingegangen, sehr im Detail. Bestimmte Aspekte der Saga. Und auf einmal, das war nach 12 Jahren, 11, 12 Jahren, wird mir das gesamte Bild klar, was der Mann versucht hat, uns zu zeigen. In den ganzen Jahren. Ich habe vorher immer nur so Ausschnitte gesehen. Und plötzlich wird das gesamte Bild in mir klar. Und ich gucke ihn nur an von der Seite und denke mir: Mein Gott, der Mann ist auf Mission Impossible hier unterwegs. Wie kann man das irgendjemandem überhaupt klar machen? Der versucht das jetzt seit, weiß der Teufel, 15 Jahren. Ich war 10, 11 Jahre dabei. Und obviously, es gab Menschen, die es verstanden haben, die sind da geblieben, die anderen sind weggegangen. Und dann habe ich irgendwann auch verstanden, dass nicht nur ich ihn gesucht habe, sondern er hat auch mich gesucht oder uns, die Leute, die da irgendwie eine Fähigkeit hatten, das aufzunehmen, was er da sagte. Und von dem Augenblick habe ich nur noch zugehört, habe nur die Ohren gespitzt, habe gesagt: So, ab jetzt wird jedes Wort wichtig, habe mir eine Kamera gekauft, habe mir das alles dokumentiert, was ich in Finnland und Amerika, in Finnland und Goa gesehen habe, und habe das auch teilweise alles auf meinem Kanal veröffentlicht. Und das sind Zeitdokumente einfach, ne? Ich empfand plötzlich jedes Wort, was der Mann gesagt hat, so wichtig, dass ich es versucht habe, irgendwie aufzunehmen, nicht nur in mir, sondern auch festzuhalten in der Kamera. Ja, und das war eine langjährige Freundschaft, und auch, aber nicht, aber und er war mein Lehrer, ja. Ich habe viel von ihm gelernt. Im Grunde hat er hat mir den Rest gegeben, wenn du so willst. Also auch vom Verständnis über die Dinge und die Welt. Aber er hat das nie von so einer von oben herab gemacht. Er war einer der bescheidensten Menschen, die ich kannte. Und auch einer der skurrilsten und merkwürdigsten Menschen. Also da ist kein Charakter, den ich kenne, außer Ivar Bock. Der war schon eine intensive Person, mit dem man aushängen konnte, ne? Ja.
Wenn man sich vorstellt, dass ihm die Geschichte ja auch 27, nee, 20 Jahre lang jeden Tag 2 Stunden erzählt wurde,
Genau.
dann kann man sich ja überlegen, dass er, selbst wenn er was vielleicht 3 Stunden jeden Tag erzählt, in 13 Jahren noch nicht mal die Hälfte erzählt hat.
Ja, ganz genau.
In etwa.
Der hat uns auch. Also ich bin mir sicher, er hat überhaupt nicht die Möglichkeit gehabt, die Zeit vielleicht schon, uns Der hat nicht alles erzählt, was er wusste, weil er konnte immer nur so viel erzählen, wie wir das auch verstehen konnten, wie wir das
Genau.
aufnehmen konnten. Und da es in dieser Geschichte halt viel um heidnische Sexualität geht und die Vorstellung, wie früher Kinder gemacht wurden, und da gab es das Breeding-System und das Offering-System. Das ist so bizarr, wenn man das zum ersten Mal hört. Ich denke, diese ganzen Rituale sind heute komplett ausgestorben. Davon weiß kein Mensch mehr was. Und warum das alles so war. Und das hat viele Leute auch abgeschreckt, sich weiter damit zu beschäftigen.
Ich finde, sorry, wenn ich unterbreche, aber für mich selber, als ich die Geschichte vor 2 Jahren das erste Mal gelesen habe, also ich bin auch über ein Buch, bin ich drauf gestoßen, im Endeffekt, habe von der Box-Saga erfahren und dann habe ich mir das besorgt. Dann habe ich halt im Internet geschaut, was es darüber gibt und habe festgestellt, es gibt es ja gar nicht in Buchform. Habe
Nee.
aber diese Einführung in die Boxsaga gefunden und habe mich dann im Endeffekt dafür entschieden. Und das ist die Erzählung von dem Michel Merle
Ja.
und dem, wie heißt der andere? Komme jetzt nicht drauf, der Michael
Kevin
Woods.
Woods.
Oh, Kevin
Kevin Woods.
Woods, genau, Kevin Woods.
Und der Appi, Karl Borgen, der hat es
Er hat
aufgeschrieben.
es
Also
aufgeschrieben, genau.
die haben tatsächlich 4 Jahre zusammengesessen, also immer wieder so ein paar Wochen jedes Jahr, wo Kevin und Merle und Michelle das dem Appi erzählt hat. Haben. Das haben die Gespräche aufgenommen und aus dem Material hat er dann das Buch geschrieben. Ja?
Aber
Weil
das.
Michel dachte am Anfang, das ist unmöglich, diese Story in ein Buch reinzubringen,
Ja,
weil es ist
Christoph.
eine mündliche Überlieferung. Man muss sie hören.
Ja, das ist ja genau der Punkt, warum du auch mit mir Kontakt aufgenommen hast, weil ich die eben vorgelesen habe, mit der Betonung, wie ich es eben gelernt habe, mit den Worten, Buchstaben, wie sie im Buch stehen, und ohne zu wissen, dass die Buchstaben, wie sie da gedruckt sind, eigentlich ganz anders ausgesprochen werden.
Ganz
Und
genau.
damit kamen wir ja schon ja, gewissermaßen in Konflikt. Also dadurch kam ja eine Sprachverwirrung, wie du es auch
Ja.
gesagt hast. Ne? Aber was ich sagen wollte, die erste skurrilste Aussage in dem Buch, die mich ein bisschen, also da musste ich mich tatsächlich auch überwinden, weiterzulesen, war alleine die Aussage, dass die Menschheit, dass die Menschen Hybriden sind. So, das war schon mal der erste Schock eigentlich, alleine die Vorstellung, dass wir das Ergebnis aus der Kopulation eines Affen mit einer Ziege sein sollen. So,
Ja.
das ist schon der erste Schock eigentlich. Das kann man sich nicht vorstellen. Ne? Wird
Du,
dann
ich
natürlich
kann,
getoppt von den ganzen sexuellen Geschichten.
ich konnte mir das sehr gut vorstellen. Also das war der Moment, als bei mir der Blitz eingeschlagen ist, als Jim Chesner mir erzählte, dass irgendwann der Affe die Ziege gefickt hat und dabei die ersten zwei Menschen entstanden sind. Und ich habe nur da gesessen und dachte, Moment, erzähl das bitte nochmal. Und dann hat er mir das nochmal erzählt. Und da habe ich mir gedacht, das ist die beste Erklärung, die ich jemals gehört habe. Und dann ist, ja, das war wirklich so. Und
Wieso war das die beste Erklärung? Was hatte sich damit für dich erklärt?
also, es kommt eine skurrile Sammlung von Geschichten. Also, im deutschsprachigen Raum, die Typen, die machen immer den Affen. Ja.
Das stimmt, ja.
Ja. Und die Frauen sind halt zickig, ne? Was will man sagen? Oder viele Frauen
Ja.
haben das Attribut von Ziege. Man sagt ja auch im Deutschen, du blöde Ziege, und man sagt, du blöder Affe. Und
Ja, Männer haben sie ja manchmal auch bockig, gell? Oder Kinder.
Bockig, okay, der Bock ist sowieso im Deutschen allgegenwärtig. Wir trinken Bockbier und essen Bockwurst und da wird der Bock zum Gärtner gemacht. Und also in der Sprache ist der überall
Ja,
drin. Und manches sagen ja auch für bockig, nicht nur
ja.
wieder, also für manche Leute heißt es auch geil.
Ja.
Ne? Und dann ist halt bekannt, und das wissen alle Völker auf der Welt, dass der beste Ersatz für Muttermilch ist Ziegenmilch. Das ist einfach so. Ja. Wieso ist es ausgerechnet Ziegenmilch? Vielleicht ist das noch eine genetische Erinnerung daran, dass wir irgendwann mal von der Ziege großgezogen wurden, gesäugt wurden und das deshalb aufnehmen können. Also die Ziege als Mutter. Okay, Hybrid. Die Vorstellung, dass wir eine Hybridrasse sind, weil die suchen schon die ganze Zeit nach dem Missing Link. Wie ist der Affe zum Menschen geworden? Ja, das so langsam über die Zeit mutiert. Alles Quatsch. Hybridisierung. Es gibt einen amerikanischen Genetiker namens Eugene McCarthy. Der ist Experte über Hybride im Pflanzen- und Tierreich. Und der sagt auch, Hybridisierung ist etwas ganz Normales in der Evolution. Das ist ein Element der Evolution, das man noch nicht wirklich erkannt hat. Mhm. Das ist meistens Mutation und Selektion, Darwin. Ne? Aber da ist noch ein anderes Element drin, das sind Hybride. Und man denkt immer von Hybriden, die sind nicht fortpflanzungsfähig. Ne? Mhm. Also Esel und Pferd, da gibt so ein Muli.
Ja, stimmt.
Kann nicht fortpflanzen, ja. Aber es gibt tatsächlich Hybride, die fortpflanzungsfähig sind. Die sind bloß am Anfang ihrer Spezies eingeschränkt fortpflanzungsfähig. Diese Spezies muss sich erstmal etablieren. Mhm. Und dann geht das. Ne? Und der denkt unter anderem auch, dass der Mensch eine Hybridrasse ist. Bloß der hat zwei andere Tiere im Kopf.
Okay.
Und dass der denkt, es war ein Affe und ein Schwein.
Okay. Vielleicht auch ein bisschen sarkastisch. Ja,
kann man drüber nachdenken, aber ich bleibe bei der Ziege. Und,
ja, interessant ist ja bei der Ziege, wenn man sich zum Beispiel anschaut, wie deren Euter auch geformt ist.
Ja, ich wollte es. Okay, jetzt, wenn du es aussprichst, sage ich es mal: schaut euch mal Ziegenäuter an. Erstmal hat die Ziege zwei Brüste, nicht wie ein Schwein acht. Und eine Kuh, so ein Euter, oder es gibt vier oder sechs oder acht Zitzentiere. Eine Ziege hat nur zwei. Und wenn es eine Ziege Milch gibt, also wenn die ein Geißlein hat, dann, damit machen mich bei Frauen vielleicht nicht gerade beliebt, aber ich habe schon Ziegen gesehen, da sehen die Brüste der Ziege so aus wie die Brüste von Frauen. Das ist meine Beobachtung. Nicht bei allen, aber habe ich drei, vier Mal gesehen. Es gibt eine große Ähnlichkeit zwischen den Brüsten von der Frau und den Zitzen von der Ziege. Ja? Sofern da Milch drin ist. Könnt ihr euch ja mal angucken. Mhm. Und und jetzt setze ich noch einen drauf. Oh, weil ich weiß nicht, ob ich das tun soll. Damit kann man auch Leute verschrecken. Die sagen doch immer hier, die sagen im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.
Genau.
So, finde die Ziege.
Die Geist, oder?
Die Geist, die steckt im Geist. Ja, im Englisch ist genauso. In the name of the Father, Son and Holy Ghost.
Das ist die Goat.
Ja. Ja, wie kommt diese Ziege da überall rein? Was ist denn der Heilige Geist? Ist vielleicht die Heilige Geist im Namen des Vaters und des Sohnes und der Heiligen Geist? Und dann sagen sie Amen. Und Amen heißt ja Amen. Aber es ist auch im Namen drin.
Und im Samen.
Im Samen. Im Samen ist das Amen und im Namen ist das Amen. Das heißt, die Bedeutung im Samen des göttlichen Ursprungs, sagen sie immer. Und im Namen ist ebenfalls Amen, weil die Klänge, von denen wir reden, ja, die entstammen aus einer Ursprache, die Frey und Freya gesprochen haben. Und die sind nicht zufällig entstanden, sondern die waren im ersten Augenblick da. Die konnten so mit unserem Stimmapparat geformt werden. Und wir, die fingen damals spontan an zu sprechen, nachdem Frey seinen ersten Samen getrunken hat, sein erstes Mal seinen Ring gemacht hat, fingen die spontan und intuitiv an zu sprechen und haben erstmal anatomisch sich selbst Namen gegeben Und dann haben sie die Dinge in ihrer Umgebung ebenfalls assoziiert von diesen Worten her. Das ist die Rootsprache. Das ist die Herzsprache, die Ursprache. Und da sind diese Klänge eben drin von dem Alphabet, wo jeder Klang eine Bedeutung hat. Und genau dieses Alphabet war sozusagen das innerste Geheimnis der Bockfamilie über Jahrtausende und vielleicht Jahrmillionen hinweg. Mhm. Und das, genau dieses Alphabet hat Ivar Bock damals am 24.02.1984 in Goa zum ersten Mal der Öffentlichkeit vorgestellt. Und die Bedeutung der Klänge des Alphabets und diese ganze Geschichte ist in den Klängen des Alphabets drin. Dieses Alphabet erzählt eine Geschichte. Genauer genommen, es erzählt vier Geschichten und letztendlich sogar noch viel, viel mehr. Da steckt die gesamte Information drin. Das ist, für den Anfang ist das vielleicht schwer zu assoziieren, aber diese ganze Story steht und fällt mit dem Alphabet. Im Alphabet ist das ganze Ding kodiert. Mhm. Und es ist, ich gehe sogar so weit zu sagen, es ist nicht Ior Bock, der diese Geschichte erzählt. Es ist die Sprache selbst. Mhm. Die Sprache selbst erzählt diese Geschichte, wenn man die Bedeutung der Sounds kennt. A, B, C, D, E, F, G, H, I und so weiter. Dann findet man diese Geschichte in den Sprachen der Völker drin kodiert. Dann setzt man in Wörter die Bedeutung der Klänge ein und dann fangen Wörter an, ganze Storys zu erzählen. Das ist der Hammer, wenn man das mal sieht, wenn man das mal erkennt, was da eigentlich los ist.
Es ist, wenn ich dich kurz unterbrechen darf, ja. Es hat ja vor etlichen Jahren, ich weiß es nicht wann, hat ein Japaner, der Masaru Emoto, da hat er herausgefunden, ja, dass Worte eine Wirkung auf Wasser haben. Ganz unterschiedliche Worte, ja, weil jedes Wort einen eigenen Klang hat, eine Klangkombination. Und man kann auch daraus ja schlussfolgern, dass jedes Wort ein kleines Musikstück ist. Im Endeffekt. Ja. Ein ganz kurzes, ne, manchmal vielleicht ein bisschen länger, aber jedes Wort ist ein eigenes Musikstück. Und wenn du da den Ton veränderst, veränderst du auch die Wirkung und im Grunde auch die Bedeutung. Und deswegen kann man ja vielleicht dann tatsächlich drüber philosophieren, ja, auch mit Namen und Armen und Samen und Armen und diese ganzen Ähnlichkeiten, dass das zufällig ist. Aber wenn man sich die Klänge dann anschaut, die Töne, dann kann das kaum zufällig sein. Das muss irgendeinen Grund haben. Selbst wenn es über viele Jahre, Jahrhunderte, Jahrtausende ein Stück weit verfälscht ist. Aber irgendwie der Ton, der Grundton muss irgendwie erhalten geblieben sein.
Ja? Nee, der ist immer noch da, ganz genau. Ja? Was die Information von, was das Wichtigste ist, was ihr übermittelt hat, ist die Bedeutung dieser Klänge. Mhm. Und damit arbeiten wir jetzt schon seit über 35 Jahren und setzen uns damit auseinander. Ne? Und das geht sprachübergreifend. Das ist nicht nur das Rut ist das Schwedische. Mhm. Das sage ich mal, Schwedisch ist ein Dialekt vom Rut. Und aus dem Rut haben sie das Finnisch gebastelt. Das ist eine viel komplexere Sprache, die aber auf dem Rut basiert. Und das war früher mal die Weltsprache. Also das haben alle Völker dieser Erde haben Finnisch gesprochen. Und aus dem Finnischen und aus dem Schwedischen, aus dem Rut, sind letztendlich alle anderen Sprachen entstanden.
Was ich ja im Grunde mit den Funden der Archäologen auch oder den Wissenschaftlern eigentlich steckt, dass alles Leben irgendwie im Norden zusammenläuft.
Ja.
Ja, das, also na, alles kommt von dort. Selbst die Geschichten von den Maya, die erzählen ja von ihrem Weser, Quetzalcoatl, ich kann es gar nicht mehr aussprechen, dass der ursprünglich ja auch aus dem Norden kam, zum Beispiel.
Ja, ja? Und der soll gehießen haben Pakal Wotan.
Ja, und da kann man zum Beispiel auch sagen, wenn, ich habe das jetzt auf deinem Kanal, den ich auch unterm Video dann oder unterm Podcast dann auch verlinke, was dann schön ausgiebig Telegram-Kanal mit weit über 200 Beiträgen mittlerweile, sehr ergiebig und erhellend, bin ja drin. Und da hast du ja auch gesagt, dass diese Asen damals nach dem nach dem ersten Ragnarök, also nach der ersten großen Eiszeit, als sie quasi wieder rauskamen aus ihrem Eisgefängnis gewissermaßen, in die Welt gereist sind und das Wissen verteilt haben, was sie angesammelt haben, insbesondere auch über Kalender. Und da hatte ich gerade ja. auch gestern gedacht, vielleicht ist ja dieser hochgelobte Maya-Kalender eigentlich gar kein Maya-Kalender, sondern wurde ihnen von den Asen gebracht.
Also das
eine Vermutung.
Da bin ich mir fast sicher darüber, ja. dass das zumindest von den Asern inspiriert ist. Ja. Und wer Kalenderforschung macht und Astronomie und Astrologie, der muss über lange, lange Zeiträume und Zyklen sich die Sterne angucken. Mhm. Das haben die auch gemacht. Und die haben auf jeden Fall, denke ich mir, ist das Ding von den Asern inspiriert worden oder und ich weiß nicht, was sie selbst dazu getan haben. So wie ich auch denke, dass also ich rede jetzt mal von, es muss eine Hochkultur gegeben haben.
Ja.
Auch während der Eiszeit. Da gab es, nach der Saga gab es da 10 tropische Völker und ein arktisches Volk. Das waren die Aser, die da oben im Norden, im Eis eingeschlossen. Und als sie da rauskamen, weil durch ihre Lebensbedingungen mussten sie halt anders wirtschaften als die anderen Völker. Da war es kalt, die mussten also Häuser bauen und die mussten Ackerbau und Viehzucht betreiben, das Zeug, das wuchs nicht mehr überall. Die haben das Wissen dann danach von Ackerbau und Viehzucht, aber auch von Mathematik und Astrologie und Astronomie und Architektur und Geometrie zu den Völkern gebracht.
Ja.
Haben Kontakt gemacht zu diesen Völkern und waren sozusagen die Kulturbringer für die restliche Welt. Und die kamen aus dem Norden, die kamen aus, es ging vor 9 bis 10.000 Jahren los. Also in guten
Anteilen. Es ist ja auch interessant zu beobachten, also es kommt jetzt gerade, weiß nicht, gefühlt jetzt die letzten 2 Jahre alles erst raus, diese Weltzivilisation Tartaria oder dieses Großreich Tartaria, wo sie alle sagen, hier schau mal, über den ganzen Globus verteilt eine ähnliche, teilweise gleiche Architektur, wo ja auch keiner wirklich weiß, wo die herkommt. Obwohl ich jetzt nicht glaube, dass die schon 10.000 Jahre alt ist, aber es gibt da ja auch sehr viele Ähnlichkeiten.
Ich bin nicht so tief in der Story mit Tartaria drin, dass ich darüber jetzt signifikante Statements abgeben will. Ich finde, was ich bis jetzt weiß, recht interessant, aber ich habe auch die Vermutung, leider, dass da wieder so ein paar Leute dabei sind, die irgendwie da so ein riesiges Ding aufblasen. Und
darauf wollte ich jetzt auch gar nicht hinaus.
Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Ich finde es interessant, aber ich will das jetzt mal nicht unbedingt mit der Boxsaga verbinden, allein auch deshalb, weil ich es persönlich darüber zu wenig weiß.
Wie gesagt, ich will jetzt auch gar nicht darauf abschweifen, sondern ich wollte nur unterstreichen, dass weltweit gewisse Ähnlichkeiten oder Gleichheiten vorzufinden sind und eben nicht bloß in den Kalendarien oder in der Architektur, sondern eben auch tatsächlich in der Sprache. Weil wenn man jetzt zum Beispiel, eine Sache hat mich auch stutzig gemacht, oder zwei Sachen eigentlich in Bezug auf die Boxsaga oder überhaupt bei dem Forschung von dem Althochdeutschen, es gibt halt zwischen dem zwischen der Rutsprache und auch dem Althochdeutschen signifikante Ähnlichkeiten mit dem Arabischen.
Ja.
Und wo du zum Beispiel, ich habe deinen Ausführungen eben zugehört auf deinem Kanal, und da sprichst du zum Beispiel von dem weiblichen Saft, der ja auch Mahla heißt, und der wird ja mit H geschrieben. M-A-H-L-A. Und wenn man im Arabischen sich mal umschaut, und ich hatte zum Beispiel selber die Gelegenheit, weil ich eine Zeit lang in Kairo mich aufgehalten habe, der Buchstabe H wird auch im Arabischen immer mit gesprochen. Also wenn man zum Beispiel der Name Mahmoud, Männername Mahmoud, wenn man den schreibt, der wird M-A-H-M-U-D geschrieben.
Okay. Ja?
Und das ist, finde ich, also vom Klang her, vom Ton her, auch eine auffällige Ähnlichkeit.
Das wird, ich sag mal so, die, Wir stehen immer noch am Anfang von dieser ganzen Geschichte und da werden sich die Linguisten und die Sprachforscher der nächsten Jahrzehnte und Jahrhunderte ihre Gedanken darüber machen müssen, wie das alles zusammenpasst. Wir kratzen da immer noch am
Am Rand,
viele Dinge rausgefunden, aber das sind auch noch viele Dinge im Verborgenen. Da muss man mal eine ganz große Lupe nehmen und da reingucken. Ich meine, viele von uns, die sich da mit der Sache jetzt beschäftigt haben über die letzten Jahre, die konnten halt auch nur so viel Zeit rein investieren, wie sie hatten. Die hatten alle ihre Jobs und Familie und Kinder. Und dann kann man eben nur so und so viel Zeit investieren, die man eben frei hat. Wie ich zum Beispiel gerade hier bin, Teil nach Urlaub. Da habe ich natürlich mehr den Kopf auf und habe Muße, mal wieder in das reinzugehen. Wenn ich in Berlin bin, ja, dann bin ich in meinem Job drin. Und ich habe ja auch die Sage aufgesprochen beim Lockdown hier in Thailand. Da hatte ich zum ersten Mal seit Jahren die Zeit und die Muße, in diese Mythologie einzutauchen. Und Lockdown sei Dank, ist das dann zum Kanal geworden. Ne? Also da steht noch ganz, ganz viel, steht da noch aus. Wir sind echt am Anfang.
Was hältst du davon, wenn wir vielleicht unsere Gespräche halt auf mehrere, also wenn wir mehrere Gespräche zu dem Thema führen, immer wieder mal vielleicht uns zu verschiedenen Aspekten austauschen? Wir können es ja jetzt ja nicht in die Länge ziehen, das wird ja uferlos, wenn man überlegt, eben, dass der IO das 20 Jahre lang jeden Tag 2 Stunden über sich hat ergehen lassen, vielleicht. Ne? Und wir mit unserem eigenen Verständnis nur noch am Anfang stehen. Aber was hältst du davon? Weil dann würde ich nämlich das so als Eröffnung einfach mal zu deiner Geschichte jetzt hier so dabei bewenden lassen, unser Gespräch, so als Eröffnung, dass wir uns öfter mal zusammen telefonieren, zusammen zoomen und dann verschiedene Aspekte diskutieren. Da gibt
Ja,
es
können wir gerne machen.
bestimmt schöne Gedanken einfach. Ja.
Können wir gerne machen.
Gut,
Also
zu
ich finde es, entschuldige, ich finde es auch tatsächlich besser, das gibt es eine halbe Stunde oder so. Ich habe auch meine Erzählung, was ein Hörbuch ist auf dem Telegram-Kanal. Ich habe versucht, diese Textnachrichten nicht länger als eine halbe Stunde zu machen. 25 Minuten, vielleicht mal 35 oder 20 Minuten. Es ist besser, das in kleinen Portionen zu machen, anstelle 2 oder 3 Stunden Tapes daraus zu machen. Also ich meine, das war, wenn man mit Io saß, es war eine Herausforderung, weil der Typ, der hat er hat immer gesagt, nobody invited, everybody welcome. Er hat nie Geld verlangt für seine Geschichte und er hat sie nie verkauft. Er hat lediglich gesagt, wenn du sie hören willst, bitte setz dich hin, 2, 3 Stunden und hör zu. Aber dann hat er dich aber auch 1, 2, 3 Stunden lang angeguckt, in die Augen geguckt. Und immer wenn er gecheckt hat, du bist am Abschweifen, wupp, hat er deine Aufmerksamkeit wieder geschnappt und hat dich wieder on the track geführt. Ne? Aber das war schon, boah, 2, 3 Stunden lang vor dem Mann zu sitzen und die Story zu hören. Das war schon intensiv. Ne?
Ich habe
Und
das
ja.
ja selber auch gemerkt. Also ich habe das Buch auch nicht in einem Wusch durchlesen können, obwohl ich
Danke.
schon fieberhaft dabei war, fast. Aber auch selbst deinen Erzählungen auf deinem Kanal zuzuhören, ja, das kannst du auch nicht. Du hast zwischendrin ja auch mal was zu verdauen gewissermaßen. Du kannst ja nicht immer bloß konsumieren, konsumieren. Also du kannst ja nicht immer auch nur essen, essen, essen. Du musst ja zwischendrin auch mal verdauen.
Genau.
Ja? Und du merkst es dann irgendwann, dann fängt da an, der Kopf zu schwellen, gewissermaßen.
Genau.
Und,
Also eine halbe Stunde ist eine gute Zeit, wo Menschen ihre Aufmerksamkeit halten können. Danach wird es schwierig.
Gut, Anando, dann lass uns das doch hier an dieser Stelle einfach mal beenden erstmal
Ja.
vorläufig. Und ja, dann danke ich dir erstmal für das spontane Gespräch. Wünsche dir dann jetzt noch eine gute Nacht. Es ist schon recht spät bei dir, ne?
Ja,
Bei
danke.
uns
Ja,
fängt
danke.
jetzt langsam an, düster zu werden. Ne?
Okay, wir
Gut.
haben es fast, oh Mann, oh Mann, oh Mann, fast Mitternacht.
Ja, prima, prima. Ja.
Ich find das toll, was du da machst mit dem ein Hörbuch aus dem das Buch vorzulesen. Hätte ich ja auch mal auf die Idee kommen können, bin ich aber nicht, brauchst dich dazu. Mach das weiter. Ich glaube, das ist echt ein guter Beitrag für die ganze Story. Und ich habe mir das auch angehört. Es ist wirklich was anderes, wenn man etwas hört.
Ja, auf jeden Fall.
Die Augen lügen dich an. Du weißt
nicht, was es ja eh um den Ton geht, gell?
Ja, es geht ja um den Sound. Ja. Das ist das Wichtige, ja. Und der erschließt sich halt nur übers Hören.
Ja.
Nicht übers Lesen, Sehen.
Alles klar, Arnando. Dann lass uns, wie gesagt, dabei bewenden. Ich danke dir für das spontane Gespräch. Dir erstmal noch eine gute Nacht. Und ja, bis demnächst dann. Ja? Mach's gut.